Radio Free FM am Apparat, am Mikrofon ist Britta Emmermacher, die Technik machte Paolo Percoco und unser Gast in der Plattform ist heute Dr. Roth. Herr Dr. Roth, Sie sind Augenarzt, Physiker, wie ich eben erfahren habe. Warum sind Sie zu Gast heute?
Ja, wir wollten heute mal über die Armenklinik sprechen. Deswegen haben Sie mich hier eingeladen. Ein Thema, was in den letzten Tagen durch die Medien geht. Mit ein Grund ist der Armenbericht der Bundesrepublik, der über die Armut in Ulm und in Deutschland ganz speziell natürlich berichtet. Und ich habe mir vorgenommen, halt in Ulm diesem Thema Armut seit vielen Jahren auch als Stadtrat nachzugehen. Und so letztlich kam auch diese Sache mit der Armenklinik auf, über die wir ja heute hier berichten wollen.
Sie sind gebürtiger Ulmer, Dr. Roth?
Nein, ich habe eine recht bewegte Vergangenheit. Bin in einer Kriegsnacht in Worms geboren, über Mainz dann nach Ulm gekommen, aber hier vor 40 Jahren hängen geblieben, erst als Notarzt, dann am Bundeswehrkrankenhaus, dann als Oberarzt der Universität und letztendlich dann als freiberuflicher Augenarzt draußen in Wiblingen.
Dort wohnen Sie heute noch, wie man der Presse auch entnehmen kann?
Da wohne ich mit zwei Hunden, einer sehr lieben Frau und einer Katze, die jetzt nicht mehr lebt. Das ist der einzige Fehler, den wir in der Presse entdeckt haben.
Okay, die Zuhörer fragen sich wahrscheinlich, worum es jetzt gerade geht, Presse, Presse. Also es gibt einen sehr spannenden Artikel in der Taz, ist im Januar erschienen diesen Jahres, 6 Seiten lang, wenn man sich in Word nachher reinkopiert. Und da geht es um Sie am Anfang, ganz kurz, wie es zu der Armenklinik gekommen ist, Ihre Motivation, wie es momentan aussieht. Und darum soll es jetzt auch in der Sendung gehen. Wie hat es angefangen mit der Armenklinik?
Ganz einfach, wenn Sie lange Jahre in einer Praxis tätig sind, ich sag mal an der Front, in einem sozial etwas schwächeren Gebiet, dann werden Sie immer mehr Menschen kennenlernen, die Hilfe brauchen, aber sie nicht bekommen. Sei es von der sozialen Seite, sei es, dass sie keine Krankenkasse sich leisten können, das gibt es nach wie vor, dass sie durch das soziale Netz rutschen oder einfach eben heimatlos sind und irgendwo jetzt eine medizinische Hilfe brauchen. Und über die Jahre kam mir der Gedanke, wenn ich einmal in Rente bin, und das bin ich jetzt gerade 5 Jahre, dann sollte man seine Arbeitskraft, sein Wissen, sein Können noch für diese Menschen ganz speziell einsetzen.
Es geht ja das Gerücht, dass es das in Deutschland gar nicht gibt, Leute ohne Krankenversicherung.
Das Gerücht geht, aber sie stehen halt vor der Tür. Wir wissen die Namen nicht, ob sie illegal hier sind, ob sie ihren Namen nicht sagen können, ob sie abgestürzt sind, das ist etwas, was wir immer wieder erleben. Mittelstand, Wohlstand stürzt durch irgendeine Insolvenz ab, verliert die Krankenkasse, die zwar juristisch zahlen müsste, aber das natürlich dann nicht tut oder nicht tun will. Und dann zum Beispiel eine drohende Erblindung haben, Unfall haben, AIDS haben, auch diese Menschengruppe braucht Hilfe. Und dann braucht man halt einen Ansprechpartner und der ist halt die Armenklinik.
Haben Sie diese Patienten auch zu der Zeit schon behandelt, in der Sie noch praktiziert haben als Augenarzt?
Ich habe sie eigentlich vom ersten Tag an immer behandelt. Zum Teil auch schon in der Klinik, was dann Spannungen natürlich hervorruft mit Verwaltungen. Aber seitdem ich Freiberufler war, konnte ich das immer und in einer laufenden Praxis fällt es ja auch nicht auf, wenn mal der eine oder andere ohne Krankenschein halt mit durchgezogen wird.
Darf ich fragen, wie sowas funktioniert? Das kann ich mir gar nicht richtig vorstellen. Also gibt es ja eine Karteikarte dann nachher, wo die Patienten mit ihren Unterlagen gelistet sind und dann fällt vielleicht mal ein Bluttest an?
Das ist eigentlich viel zu kompliziert. Die meisten der Menschen, die Hilfe brauchen, erfahren das über die sozialen Träger. Sozialamt Ulm, Caritas, Rotes Kreuz, ASB, Obdachlosenheim und so weiter. Und dann kommt eben eine Anfrage, habt ihr einen Termin? Meist von den Betreuern. Oder sie kommen halt da und stehen da und mache ich sogar mit Hund, der braucht auch ein paar Augentropfen, aber kein Problem. Viele rekrutiere ich in der Vesperkirche. Auch ganz wichtige Sache, eine wunderbare Sache hier in Ulm, mit der wir auch kooperieren. Und er steht so am Tresen wie jeder andere Patient. Genauso eingereiht und er sagt eben nicht, ich will zur Armenklinik, sondern ich komme zur Katharinenstiftung. Das ist ein Codewort. Und auch das ist historisch, denn die Armenklinik, die 1245 in Ulm gegründet wurde, als Klinik für mittellose Wanderburschen, Tagelöhner, Schiffsbauer, die irgendwelche Unfälle hatten. Diese Klinik, die letztlich bis heute sich durch erhalten hat, arbeitete immer so. Wir brauchen keine Namen, wir machen ein Codewort. Und die Hauptsache, der Patient ist versorgt. Das ist auch das Wichtigste.
Man kann der Presse entnehmen, dass die Anfänge der Armenklinik noch bei Ihnen in der Nähe von Ihrem jetzigen Wohnsitz stattgefunden haben. Also Sie haben im Prinzip, glaube ich, in Ihrer eigenen Wohnung damit angefangen.
Das ist richtig. Die erste Praxis in Ulm war noch während meiner klinischen Zeit in der eigenen Wohnung, weil halt mal nachts der ein oder andere Fall aufgelaufen ist. Außerdem bin ich Feuerwehrarzt der Stadt Ulm über fast 50 Jahre im Rettungsdienst gewesen, wo doch immer wieder der ein oder andere dann mit einem Unfall auffiel und keine Kliniken übernehmen wollte, weil nicht versichert oder nicht in der Lage zu bezahlen. Da fing das eigentlich schon an. Kontinuierlich. Und das Schöne eben an dem System, wir brauchen keine Gesetze, wir brauchen keine Verwaltung, wir brauchen im Grunde genommen kein Geld, sondern wir brauchen Engagement.
Haben Sie das am Anfang schon allein gemacht oder hatten Sie da Unterstützung?
Ursprünglich habe ich angefangen, das alleine zu machen, als dann Wieblingen, wo ich ja praktiziere, dann immer mehr ausgebaut wurde, waren die Nachbarkollegen aus anderen Fachgebieten da. Und das ist wichtig. Anfangs habe ich auch als Allgemeinmediziner hier eingegriffen, habe dann aber aus meiner Spezialisierung raus in die Augenheilkunde, heute die Augenheilkunde auch primär, wobei ich in allen anderen Notfallsituationen natürlich auch mich auskenne und weiter weiß. Und heute helfen dann eben Mediziner in Ulm. Da muss ich auch hier mal Danke sagen. Das ist ganz toll, wie hier die Kollegen schon von Anfang an sagten, ich mache mit. Wenn du was hast, rufst du an, egal wann. Wenn du Geburt hast, dann schickst du das Kind mit Mutter oder erstmal Mutter und ohne Kind und hinterher mit Kind mir in die Klinik und da wird nicht lange geredet und dann kommt das auf die Welt und dann wird das versorgt. Das finde ich das Schöne. Und immer wieder werde ich angesprochen und deswegen auch mein Dank auch an Sie hier für die öffentlichen Medien generell, muss ich sagen. Durch diese Verbreitung der Idee finden Sie immer mehr Ärzte deutschlandweit inzwischen, die mitmachen.
Das heißt, die Kontakte sind aus Ihrem privaten Umfeld oder Berufsumfeld entstanden. Sie sind nicht nach draußen gegangen und haben gefragt, wer hat Lust mitzumachen, sondern das ist über Ihre persönlichen Kontakte immer größer geworden, immer mehr gewachsen.
Das ist richtig. Nun, zum einen bin ich Stadtrat mit sehr vielen Beziehungen, auch zu anderen Kollegen. Dann war ich selbst im Vorstand verschiedener Ärzteverbände, war sogar 10 Jahre Weltpräsident in meinem Fach, wo Sie auch international an Kollegen ran können, denn es ist ja nicht nur, dass es jetzt in Ulm gerade irgendeine Notfallsituation hat. Und wir können auch sagen, dass dieser Gedanke, diese Grundidee, Menschen einfach weiterzuhelfen, nicht zu fragen, ist eigentlich ein Grundprinzip des ärztlichen Handelns. Heute leider durch die wirtschaftliche Not, die Ärzte, verursacht durch Kassenrestriktion, Gesundheitsreform entstanden ist. Diese Idee können halt viele Ärzte heute kaum noch durchziehen oder immer weniger durchziehen. Und deswegen ist auch immer notwendiger, dass immer mehr Kollegen sich da zusammenfinden und das eben ganz breit verbreiten.
Wir sind wieder zurück auf der Plattform auf FreeFM. Zu Gast ist Dr. Roth, Augenarzt, Physiker. Wir hatten gerade gesprochen über die, kurz angerissen, die Armenklinik hier in Ulm. Sie hatten erwähnt, wie man zu dieser Armenklinik oder dem Katharinenstift als Codewort kommen kann. Also über die Sozialverbände hatten Sie gesagt, gäbe es die Möglichkeit. Jetzt ist für mich spannend zu erfahren, wer sind die Leute, die zu Ihnen kommen? Was brauchen Sie? Haben Sie Zeit für die Leute?
Das Wichtigste, Frau Immermacher, haben Sie gerade genannt, ist Zeit. Das Wertvollste, was ein Mensch in meinen Augen besitzt, ist Zeit. Zeit für andere. Und das ist natürlich, wenn man wie ich in Rente ist, dann etwas einfacher. Nicht nur dem Druck der Wirtschaftlichkeit arbeiten muss, obwohl ich auch noch normale Sprechstunden, um das Ganze zu finanzieren, natürlich mitlaufen lassen muss. Und das brauchen die Patienten. Manche brauchen nur ein Gespräch. Das gilt auch, wenn sie Leute in einem Altersheim zum Beispiel, auch die gehören ja zu unserem Klientel besuchen. Dann sind es viele Menschen, die heimatlos sind und einfach mal einen Menschen brauchen, der ihnen über Leben, über Religion und dann auch über Krankheiten was erzählt. Oft sind das ganz abschweifende Dinge, bevor dann wirklich ein Problem kommt. Viele sind psychisch krank. Folteropfer als Beispiel. Lange Jahre hatten wir Patienten aus dem Kosovo oder, sagen wir genau gesagt, Jugoslawien mit Minenverletzungen, vor allem Kinder, die wir ehrenamtlich betreut haben. Und das ist dann interessant, wenn ein Kind blind kommt, weil im eigenen Land keine Versorgung möglich ist und dann bei uns zumindest so weit behandelt werden kann, dass es wieder in die Schule kann. Das sind derartige dankbare Situationen für einen Arzt. Da brauchen Sie kein Honorar. Und wenn Sie auch denken, dass es dann das Sozialamt pro Kind Ihnen 2 Euro zahlt, dann vergessen Sie, dass Sie überhaupt ein Honorar anfordern müssen. Aber das Danke dieser Menschen, das ist so wahnsinnig, dass das auch mich eigentlich immer wieder motiviert, trotz aller Schwierigkeiten da für diese Menschen zu kämpfen. Auch die Tschernobyl-Kinder waren durch eine Stiftung hier in Ulm bei Familien untergebracht. Schon recht früh, als das Unglück passierte. Die meisten haben einen grauen Star bekommen, also sie waren blind. Auch hier wurde in Ulm die Rehabilitation kostenlos durchgeführt.
Darf ich ganz kurz fragen, wie haben Sie sich mit den Kindern aus dem Kosovo, aus Tschernobyl verständigt?
Gut, das ist ganz einfach. Ich selber spreche 5 Sprachen und meine Frau spricht die dazu passenden Ostblock-Sprachen. Zum Teil kommen dann auch wieder Betreuer mit, wenn es mal gar nicht geht. Aber man gewöhnt sich als Arzt an, doch die wichtigsten Worte der Medizin eigentlich in allen Sprachen der Welt irgendwann rüberzubringen. Die Sprache war nie das Problem. Auch ein Sehtest ist im Grunde genommen völlig egal. Sie merken, wenn ein Mensch plötzlich strahlt, das sehen Sie vor allem bei alten Menschen, wo die Krankenkasse keine Brillen mehr zahlen, was ich für nicht richtig halte, aber wo wir halt einspringen, wenn der plötzlich anfängt zu lächeln und er sieht das Fernsehbild wieder. Brauchen Sie gar keine Sprache. Die Mimik entscheidet oft. Aber es ist richtig, dass man natürlich auch mit den einzelnen Handhabungsproblemen von Kontaktlinsen Beispiel besprechen muss. Und auch da haben wir wieder einen kleinen Trick. Wir haben in der Praxis, auch jetzt, wo ich arbeite, Helferinnen mit verschiedenen Herkunftsländern. Eine fließend Russisch, fließend Jugoslawisch, fließend Türkisch. Ein Weg heute auch, der sicherlich für alle Praxen richtig ist. Und deswegen haben wir eigentlich nie ein Problem gehabt. Und danke, das ist in allen Sprachen verständlich.
Sie hatten kurz die Krankheiten erwähnt. Also vor allem auch, es geht viel auch um die Augen. Blind, grauer Star. Die Eingriffe, sind die vergleichsweise einfach jetzt für deutsche Verhältnisse? Oder ist es ein komplexeres Thema?
Nein, die Eingriffe sind kein großes Thema, weil die Augenheilkunde heute in wenigen Minuten wahre Wunder vollbringt. Dank Laser, dank der Implantate, um ein Wort zu nennen. Ist aber auch gar nicht mal das große Problem hier, sondern unser Hauptproblem an Stelle 1 ist die Sehhilfe. Sie, Frau Immermacher, tragen ja eine Brille. Jetzt denken Sie, Sie verlieren die Brille. Sie geht kaputt. Mitten der Sahara kommen Sie heil nach Hause? Ich glaube nicht. Jetzt sind Sie aber hier, haben Ihren Job, verlieren die Brille oder sie ändert sich. Jetzt gehen sie zu ihrer Krankenkasse mit dem Rezept eines Augenarztes und die Kasse sagt, wir zahlen nicht. Und das wird sie nicht tun. Keine deutsche Krankenkasse zahlt eine Brille. Zumindest bei über 18-Jährigen. Egal, wie schlecht sie sehen. Ob sie blind sind, interessiert nicht. Und da kommt der zweite, inzwischen sehr stark anwachsende Faktor. Wir sammeln Brillen und geben die dann erstmal den Menschen, die keine haben, die sich keine leisten können. Mal so ein Beispiel. Eine Hoteldirektrice aus Ulm mit über 20 Dioptrien, das ist die Stärke einer Brille, wir haben noch stärkere Fälle, braucht eine neue Brille. Sie kann sie nicht leisten. Das sind schnell 1.000 Euro zusammen. Sie verliert ihren Job, wird Hartz IV. Jetzt kann sie sich erst recht keine Brille leisten. Sie jobbt nebenbei. Das Sozialamt kommt dahinter, schickt jemand vorbei, nimmt dir das Geld weg. Das ist live passiert. Und da springen wir halt ein. Einmal habe ich die Krankenkasse böse unter Druck gesetzt. Die rief sich auf Recht. Daraufhin habe ich die Politik unter Druck gesetzt. Die meint, ich habe zwar Recht und mehr habe ich dann auch nicht bekommen. Und dann versuchen wir für diese Leute mit irgendwelchen Mitteln an eine Brille zu kommen. Und wir haben freulicherweise große Brillenspenden, auch jetzt durch den Artikel der Taz, wieder bekommen, sodass wir da erstmal weiterhelfen können. Die Leute wieder arbeitsfähig machen, wieder berufstauglich und vor allem auch wieder fahrtüchtig machen, denn das ist das Erste, was dann fehlt. Und da muss ich sagen, verstehe ich unsere Politiker nicht, und da bin ich in jedem Kriegszustand, dass man sagt, Menschen, die Sozialfall sind und brauchen ein Hilfsmittel, um da wieder rauszukommen, bekommen das nicht. Aber das Sozialamt wiederum sagt zu Recht, wir dürfen nicht in medizinische Dinge eingreifen. Und jetzt brauchen sie eine Kontaktlinse, jetzt brauchen sie eine Brille. Sie sitzen auf der Straße und stürzen ab. Und genau das ist im Moment der Hauptpunkt unserer Hauptarbeit, auch dieses Jahr gewesen, von der Mehrheit der Situation, mit Brillen weiterzuhelfen oder notfalls auch mal einen Patienten bei der Krankenkasse zu vertreten und durchaus da auch mal auf die Nerven zu gehen. Es geht ja alles, wenn man will. Nur haben wir im Moment eine Situation, dass unsere Krankenkassen nicht wollen.
Ich muss Sie ganz kurz mal zwischendurch fragen, wie kontaktiert man Sie? Haben Sie eine Homepage oder steht Ihre Rufnummer einfach so im Internet? Wie kommt man zu Ihnen? Ich muss das jetzt fragen.
Mein Institut ist im Internet, die Armenklinik nicht. Das hat einen Grund, über den wir sicherlich nachher mal sprechen können. Denn ich werde ja bekämpft. Ich darf keine Werbung machen. Machen wir ja auch nicht, wie Sie ja alle Zuhörer ja gemerkt haben. Wir werben gar nicht. Ich lasse mich auch durch nichts unterkriegen. Denn ich denke, wer humanitär arbeitet, den kann man auch nicht bedrohen mit irgendwelchen Gesetzen. Aber wir haben das erfahren oder haben gemerkt, dass von einem zum anderen Menschen, zum Beispiel so eine Vesperkirche, das sich hervorragend weitererzählt. Und da die Sozialträger, die Versicherungen das ja wissen, unsere Anschrift haben, wie im Telefonbuch stehen, aber nur mit meinem Namen und der Praxis, klappt das. Und sonst hat auch noch die Rettungsleitstelle, wenn nachts irgendeine Geburt läuft, uns immer auf der Notrufleitung. Also auch da haben wir kein Problem. Nur wir machen, und das ist ganz wichtig, keine Werbung an irgendeiner Stelle, wenn man uns sucht, aber wir sind da.
Herzlich willkommen zurück auf der Plattform. Dr. Roth ist zu Gast. Er hat gerade darüber gesprochen, welche Personenkreise, welche Menschen, welche Patienten er behandelt in der Armenklinik, was die Leute brauchen, benötigen, vor allem Zeit, dass ihnen jemand zuhört. Es ging darum, dass teilweise eine Operation notwendig ist, die hier relativ einfach auch durchgeführt werden kann oder eine Sehhilfe einfach gebraucht wird. Jetzt ist meine Frage, hat man nicht ein Recht auf eine ärztliche Behandlung?
Das Grundgesetz, das deutsche Grundgesetz, garantiert die Intaktheit ihrer Gesundheit. Aber Medizin ist ein Geschäft geworden. Ein Geschäft, was ich nicht in allen Dingen akzeptiere, wie Sie ja wissen. Und dadurch kommt eben die Situation, dass ein Arzt nicht mehr behandelt, auch wenn ein Patient behandelt werden müsste. Warum behandelt er nicht? Einmal war die Kasse blockiert. Wenn Sie denken, dass Sie mit 3 Euro netto als Augenarzt draußen in der Provinz herkommen, dass Sie für einen Hausbesuch gerade noch ein paar Euro kriegen, dass Sie gar keine Brillenbestimmungen mehr machen dürfen, die Kasse zahlt das nicht, ist gestrichen, dass Sie keine Vorsorgeuntersuchungen mehr anbieten dürfen, nur noch wenn der Patient privat bezahlen würde, und wer kann das immer? Welche Frau kann ihre Mammographie bezahlen? Gut, da gibt es ab und zu mal Aktionen. All diese Punkte sind für mich Dinge, die zu Nachdenken zwingen. Denn wenn eine Krankenkasse auch nur noch auf Wirtschaftlichkeit geht, dann macht sie da Fehler. Denken Sie im Augenbereich, die Vorsorge auf Star wird nicht bezahlt. Und dann kommt wieder die Frage, jetzt haben Sie kein Geld. Sie können einfach nicht. Mutter von 3 Kindern. Dann kann ein Arzt eben sagen, ich mache es nicht. Das ist ganz im Sinne der Krankenkasse.
Was ist, wenn er sagt, ich mache es kostenlos?
Dann gefährdet er sich, das ist unlauterer Wettbewerb. Und genau da kommen Sie jetzt auch sehr richtig, vor allem hier auf den Punkt, den entscheidenden Punkt. Die Krankenkassen hätten die Möglichkeit, hier mal einzugreifen, hier mal Ordnung zu machen. Aber im Moment geht es nur um Gewinne, hohe Gewinne, hohe Gewinne, vor allem, was ich kritisiere, für Gesundheitsfunktionäre. Ich verweise hier nur auf die Medien, die da immer wieder berichten. Aber unten, was auf der Straße sich wirklich abspielt, in einer Praxis am Tresen, all diese Dinge, das sehen unsere Gesundheitsverwalter, unsere Gesundheitspolitiker gar nicht. Und da würde ich mir so manchmal wünschen, dass einer mal einen ganzen Tag mit mir so eine Sprechstunde macht. Sie fragten noch, wie man an uns rankommt. Vielleicht da noch mal eine kurze Ergänzung. Wir haben in Ulm beim Roten Kreuz angesiedelt, junge Studenten. Auch die arbeiten, wie ich, in einer Grauzone. Die machen die Versorgung primär von Obdachlosen. Mit denen bin ich auch direkt vernetzt. Sie sind auch die direktesten Ansprechpartner und haben auch dieses Netz mit übernommen. Und ich finde es auch gerade gut, dass junge Studierende und junge Ärzte sich da ganz toll in Ulm engagieren und wie gesagt, übers Rote Kreuz ganz einfach zu kontaktieren. Und die wiederum haben dann auch den Draht zu mir.
Das heißt, Sie haben sich jetzt strafbar gemacht mit dem, was Sie tun?
Ja, wenn ein Arzt kostenlos behandelt, ist es nach dem deutschen Arztrecht strafbar. Ganz einfach. Übrigens auch bei Juristen gilt es ähnlich. Ein Jurist darf keinen kostenlos Rat geben, denn er könnte damit sich einen unlauteren Wettbewerbsvorteil erarbeiten. Das heißt, ein Arzt, der kostenlos behandelt, vielleicht schneller die Praxis dann voll, weil sie alle kommen. Er macht kein Geschäft damit. Deswegen ist dieser Paragraph sinnlos. Die Krankenkassen haben mir mitgeteilt, was ich mache, sei wunderbar. Ich werde gelobt, klar, sehr schön. Und die Ärztekammer, die uns die Verwaltung und die Gesetze diktiert, sagt, das lässt du sein. Und dann sollte ich eine Zeit lang nachweisen, dass ich von jedem Patienten ein Honorar nehme. Ihn benennen, auflisten, einreichen, Honorar. Jetzt kriegen sie ja gar kein Honorar. Und da kam dann die Idee, ausgerechnet unseres Oberbürgermeisters, den ich sehr schätze, weil er mich immer berät, der sagte, nimm halt 1 Euro von jedem.
Hätte ich jetzt auch gedacht, oder das Danke als Honorar. Ja,
und schon ging es los. Ich nahm 1 Euro von einem Zirkusbesitzer, der einen Splitter im Auge hatte, so ein Wanderzirkus. Ja, keine Versicherung, da nutzt das Gesetz, dass er versichert sein muss, gar nichts, er hat keine. Und dann haben wir rausgemacht und wollte ich 1 Euro und hat er auch nicht, dann hat er uns halt 10 Freikarten geschenkt. Das habe ich eingereicht, wurde sofort moniert. Laut Gesetz muss ich den einfachen Satz der Gebührenordnung für Ärzte liquidieren. Darf ihn auch nicht unterschreiten, kein Sonderpreis. Und so haben wir eine ganze Reihe von Fällen, die sehr schön gerade in dem heute erschienenen Buch von Frau Hartwig, ganz kurz zitieren, zusammengestellt wurden. Frau Hartwig als Medizinjournalistin hat gerade solche Fälle mal zusammengetragen und publiziert, wo es eigentlich manchmal ein Wunder ist, wie man dann doch wieder durchkommt. Eine Patientin hatte eine Verletzung durch einen Hund, wurde operiert, in der Klinik sofort nach Hause geschickt, weil keine Krankenkasse, irgendwo Tierschutz weit raus auf dem Land. Und haben wir einen Trick gefunden, unheimlich nett. Sie verkaufte mir einen ihrer Hunde, irgendein Fundtier, für 1.000 Euro. Die brachte ihn mit, die Summe wechselte gegen Quittung. Damit habe ich der Ärztekammer nachgewiesen, die Rechnung war bezahlt. Der Hund marschierte wieder mit und sie wird jetzt weiter behandelt und das ist Futtergeld für den Hund. Ganz einfach, so. Und da muss man manchmal schon etwas listig und humorvoll sein, um dann einfach auch die Behörden zu linken. Das sage ich hier ganz offen. Und dagegen kann ja keiner etwas sagen. Und so läuft es irgendwie. Der eine bringt einen Blumenstrauß, der andere häkelt ein Deckchen. Und überall steht dann dahinter, was ich bekommen habe. Irgendeine kleine Gegenleistung. Und so kann man mich nicht fassen. Und wenn man mich fassen will, ich habe kein Problem, denn ich mache weiter.
Geht das Ihren Kollegen? Sie sprachen von 30 bis 40 Personen, wenn ich mich richtig erinnere, hier im Umkreis Ulm. Geht es denen genauso?
Auch das ist richtig. Die Kollegen, auch die jetzt immer dazukommenden Kollegen, denn durch diese Artikel, die ja nicht nur in der Taz waren oder das Buch von Frau Hartwig, alle diese Berichte, auch Fernsehen hat ja berichtet und es kommen auch noch eine Reihe von berichten über diese Arbeit. Alle diese neuen Kollegen, die wir damit ja erfreulicherweise finden, haben diese Angst. Alle fragen vorsichtigkeitshalber an und da heißt das immer, es ist nicht erlaubt. Und auch das ist ein Grund, warum man jetzt nicht einfach an die Tür hängt, hier kommt rein, wir helfen euch. Aber es muss ja auch nicht, es kann ja auch eben im internen Bereich laufen und das ist doch schön, irgendwie findet einer jeden.
Hallo, hier ist Britta, hier sind wir zurück auf der Plattform. Dr. Roth, ich muss Sie nochmal fragen zu diesem Stichwort Katharinenstift. Ist es ein Stift mit einer Adresse, wo man hingehen kann? Soll man sich das vorstellen als alte Festungsanlage? Was ist das Katharinenstift?
Genau gesagt, das ist Katharinenstiftung.
Stiftung, Verzeihung.
Ja, gut, das ist ein feines Wortspiel. Stift ist ja das Gebäude der Stiftung. Insofern sind Sie völlig richtig, denn das Katharinenstift war der Sitz der Armenklinik nach ihrer Gründung. Und das war ein Katharinenkloster hier in Ulm, außerhalb von Ulm genau gesagt, auf dem Michelsberg, wo jetzt die Kliniken auch wieder sind. Und diese Stiftung sorgte dafür, dass diese Menschen versorgt werden konnten. Ärzte, die in Ulm ihre Zulassung bekamen, wurden verpflichtet, kostenlos zu arbeiten. Da ging das plötzlich. Und die Sache ging erst schief, als dann auch Leute mit Geld sich kostenlos behandeln wollten. Und das ist eine Frage, die Sie nicht gestellt haben, aber wie merkt man, ob irgendjemand jetzt kommt und seine Brille mal liebevoll abstauben will und braucht das gar nicht, ist schwierig. Aber ich habe gelernt, Menschen, die Danke sagen, die brauchen das. Und so können wir das dann doch irgendwie rausfiltern und wenn es wirklich mal passiert, dass jemand zu Unrecht etwas bekommt, dann haben wir auch kein Problem damit. Aber gehen wir nochmal zurück zur Armenklinik. Was interessant ist, sie war 1245 sofort zertifiziert von Kaiser und Papst als einmalige Sache. Heute braucht man Jahrzehnte für eine Zertifizierung. Und sie war deswegen auch so einmalig, als dann kurz drauf, 50 Jahre später, die Syphilis aus Amerika kam. Sie bereits wenige Monate später als erste Klinik wohl europaweit eine Spezialabteilung schon für die Syphilis hatte. Herrlich. Und da saßen aber all die Patrizier jetzt wieder. Und so hat diese Armenklinik in Ulm eine sehr wechselvolle, bis heute anstehende Geschichte. Die Armenklinik ist eigentlich heute die Ulmer Bürgerstiftung, für die ich auch hier ein bisschen werben darf. Eine Stiftung, wo Ulmer Bürger im Rathaus verwaltet, mit unserem Oberbürgermeister an der Spitze Spenden nehmen. Ich nehme keine, sage ich auch gleich. Das brauchen wir nicht, aber die Bürgerstiftung ist letztlich diese alte Idee, die heute noch existiert, ohne Unterbrechung.
Von wie vielen Personen sprechen wir denn in der Woche, im Monat, im Jahr, die Armenklinik oder die Katharinenstiftung in Anspruch nehmen?
Manche kommen einmal, bekommen ihre Brille und wir sehen sie nie wieder. Manche, gerade ich denke jetzt an Patienten mit schweren Erkrankungen, die immer schwieriger auch einen Arzt finden, der sie noch betreut, denken wir an AIDS. Kein Arzt will meinen AIDS-Patienten wegen der Budgetierung, wegen der Reglementierung haben. Diese Patienten sieht man dann sehr oft, oft wochenweise, aber das ist bei den Krankheiten das Problem. Auch ein Krebspatient wird öfters kommen. Einer, der nur mal einen Star hat und der behandelt wird erfolgreich, der kann jahrelang dann zufrieden sein. Vielleicht findet er auch zurück wieder zu einer Kasse, vielleicht zurück auch zu einem Beruf. Ist ja auch wichtig dabei. Und dann haben wir unsere Hausaufgaben gemacht.
Und wie hoch ist der oder wie groß ist der Ansturm in der Armenklinik? Also haben Sie dort jeden Tag volle Wartezimmer?
Nein, das sicher nicht, sonst wäre es nicht durchführbar. Wir haben zurzeit in meinem Fachgebiet, wir haben es gerade jetzt mal zusammengerechnet, pro Tag 3 Fälle, die eine Brille brauchen. 1-2 Fälle, die in irgendeiner Notfallsituation sind. Die meisten von denen haben ja eine Versicherung. Das muss man auch gleich dazu sagen. Wobei es jetzt nur darum geht, die Versicherung in irgendeiner Form heranzuziehen. Viele kommen, weil die Versicherung etwas ablehnt. Das muss man auch immer wieder sagen, das sind nicht nur Obdachlose. Aber sonst kann man sagen, dass in Ulm pro Tag vielleicht 10, 20 Fälle anfallen, die sich entsprechend verteilen. Und das sind Zahlen, die nicht nur in Ulm gelten, die sind deutschlandweit.
in welchem, wie soll man sagen, Personenkreis entstanden denn diese Leute, die aus Ulm und Umgebung, nehme ich an, also es wird, so hört es sich an, für jeden geöffnet sein, auch wenn er auf der Durchreise ist.
Der Personenkreis, das ist interessant, umfasst alles. Wir haben Firmendirektoren, deren Firma bankrott ging. Die Krankenkasse dann sagte, wenn ihr keine Beiträge zahlt, gibt es nichts. Wie gesagt, juristisch sehr bedenklich, aber immer wieder die Fälle. Wir haben den einfachen Arbeiter, die einfache Hausfrau, die Mutter mit 3 Kindern ohne passenden Vater. Wir haben eigentlich alles. Ein Querschnitt durch die gesamte Bevölkerung. Menschen, die einfach abgestürzt sind und die in irgendeiner Form jetzt wieder aufgebaut werden müssen. Und da ist halt, das ist wieder mein Gebiet, die Sehhilfe, Brille oder Kontaktlinse, der entscheidende Schlüssel. Deswegen ist gerade das Fach Augen ganz stark armenklinisch betrachtet gesucht. Und das zweithäufige Fach, darf man auch sagen, ist die Gynäkologie. Inzwischen ist ja nicht nur Ulm hier mit einer Armenklinik in dem Sinne ausgestattet, sondern München, da macht es die Stadt als Träger. Stuttgart, darf man auch lobend erwähnen, machen sie Malteser. Da ist es 90% nur Gynäkologie, Frauen aus dem Osten, die Hilfe suchen. Das sagt auch vieles zur Frage, wer kommt. Aber wir fragen gar nicht, wer was ist. Wir fragen noch nicht mal nach dem Namen. Das kann man sagen, man muss es nicht. Entscheidend, dass sie mit irgendeiner Art, sei es mit einer Hilfe, sei es mit ein paar Medikamenten oder manchmal mit einem guten Wort halt weiterhelfen.
Das heißt, man hat es jetzt auch nochmal gehört, es geht nicht nur um Augen in der Armenklinik, Gynäkologie ist ein Fach, es wird im Prinzip alles abgedeckt, was benötigt wird.
Was Ulm angeht, wird alles abgedeckt. Wir haben für alles sehr engagierte Kollegen, für die ich sehr dankbar bin und denen auch nicht genug danken kann, die immer wieder einspringen. In anderen Städten ist es am Kommen und ich muss sagen, deswegen bin ich trotz aller Bedenken zu dem Taz-Artikel dankbar, dass durch ihn halt viele, auch junge Kollegen in Deutschland angesprochen wurden, auch mitzumachen. Und wichtig, wir haben zwar eine Satzung, aber wir brauchen gar keine. Entscheidende, man hilft und fragt nicht.
Paolo, an der Technik, vielen Dank für den kurzen Einspieler. Es gibt so viel zu bereden, zu diskutieren, zu informieren über die Armenklinik oder Codename Katharinenstift. Herr Dr. Roth, ist das Katharinenstift jetzt eine Initiative einfach, so eine Art Verein oder ist das ein Gebäude, was man sich vorstellen kann mit Adresse? Wie kommt man da hin?
Ja, Frau Immermacher, das ist ganz einfach zu erklären. Geplant war es nach altem Modell, irgendwo in Ulm eine alte Villa zu übernehmen, dann für alle Fachgebiete eine Einrichtung reinzustellen und so wie die Vesperkirche jeden, der Hunger hat, ernährt, zu versorgen. Das war eigentlich mein Ziel, das gebe ich zu. Und dann haben wir gelernt, dass es sehr problematisch ist, verwaltungsmäßig, technisch, auch finanziell. Und da ja jeder von den Ärzten, die hier mit engagiert sind, eine Praxis hat, war es doch viel einfacher zu sagen, jetzt übernimmt er einfach in der Praxis, er verpflichtet sich den Patienten, der halt in Not ist und nicht versorgt wird oder über die Kasse nicht ausreichend versorgt werden kann, das sollte man ganz besonders halt betonen hier, dass er das in seiner Praxis mitlaufen lässt. Dann sind die Unkosten im Rahmen, der Zeitaufwand im Rahmen, die Organisation im Rahmen, so brauchen wir keine extra Arzthelferin, Krankenschwestern oder Gas, Wasser, Lichtkosten. Und das war eigentlich die Lösung. Und deswegen ist das Ganze kein Raum, kein Gebäude, auch keine virtuelle Sache, sondern ganz einfach eine Leitidee, wenn ich das vielleicht mal so übersetzen darf, die im Sinne dieser Armenklinik einfach agiert und deswegen auch den Namen übernommen. Und nur weil keiner eben offen eine Armenklinik besucht, ist mit dem alten Wort Katharinenstiftung versehen.
Jetzt frage ich Sie nochmal, Sie haben keine eigene Praxis mehr, wenn ich mich richtig erinnere. Wie machen Sie das jetzt?
Ganz einfach, ich bin hier in der Tagesklinik, arbeite dort mit, mache auch eigene Sprechstunden. Ganz normal, wie ich es früher gemacht habe, nur sehr viel ausgedünnter. Und wenn ein Patient in Not ist, wird er einfach integriert. Damit ist das Ganze auch finanziell verständlich, läuft einfach mit, hat keine eigenen Kosten. Und ich muss auch hier sagen, da habe ich junge Kollegen, die mich unterstützen, die mir die Möglichkeit geben, so etwas zu machen. Und das, denke ich, sollten viele alte Ärzte überlegen, dass sie nicht gleich aussteigen. Gerade auch mein Appell an die Landärzte, nicht jetzt einfach auszusteigen, sondern stundenweise eventuell mit diesem Engagement dann in ihren alten Praxen noch dabei zu sein.
Ist das auch das, was Sie sich für die Zukunft der Katharinenstiftung wünschen?
Genau, wenn wir über Zukunft sprechen, dann ist das sicher einer meiner Wünsche, dass möglichst viele Kollegen das abdecken. Und da wir wissen, dass die Krankenkassen und die Politik weiterhin immer weniger für den Patienten tun, das darf ich offen sagen, ich bin 50 Jahre im Fach, und das zu beobachten, immer weniger Geld für die Menschen da sind, die wirklich in Not sind, gerade siehe Sehhilfen, andere Hilfsmittel, die einfach gestrichen werden, ersatzlos gestrichen werden, ist es wichtig, dass das Engagement der Ärzte hier trotz aller Restriktionen, Krankenkassen und Ärztekammern und so weiter, dass dieses Engagement erhalten bleibt und auswächst. Und ich bin stolz, dass wir eigentlich heute in ganz Deutschland überall Kollegen haben, die diese Idee aufnehmen und ganz formlos mitmachen. Und denen möchte ich vielleicht an der Stelle auch mal danken. Und danken möchte ich auch meiner Frau, die an meiner Seite da voll mitarbeitet, sollte man auch mal erwähnen, und sich da auch voll und ganz toll engagiert.
Sie hatten vorhin die Institution Armenklinik München, Stuttgart durch die Malteser dort getragen, München durch die Stadt selber erwähnt. Ich könnte mir vorstellen, in anderen großen Städten gibt es auch so ein Konzept. Wie sind Sie vernetzt untereinander?
Zum einen über das Medinetzsystem, was deutschlandweit arbeitet. Im Grunde genommen auch ein Ulmer Modell, wo die Studenten über die Unikliniken eine Betreuung von Menschen in Not durchführen, in Anwesenheit eines approbierten Arztes natürlich, das ist klar. Und die sind direkt vernetzt. Wir sind über Internet vernetzt und haben unsere Telefonnummern, ruft sich an. Und nach diesem System, gerade dieses Medinetz-System, was man sehr loben muss und auch fördern muss, dieses System hilft uns sehr stark auch bei der Rekrutierung von Patienten und Versorgung von Patienten, weil dort die wiederum beim Roten Kreuz ja angesiedelt sind, dann einfach eine Leitstelle ist, die ihn auch entsprechend weiterleitet.
Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, Ihre Vision, Ihre Zukunftsvision für die Institution geht nicht nur Richtung Ärzte, die in Rente sind sozusagen, sondern es können auch junge Leute bei Ihnen mitmachen.
Im Grunde genommen kann jeder Arzt mitmachen und es sollte jeder Arzt mitmachen. Und das Schöne ist, der Gedanke, so etwas aufzubauen, was im Grunde genommen ja eine Frage auch der Wirtschaftlichkeit ist, in einer Zeit, wo die Wirtschaftlichkeit einer Arztpraxis immer mehr in Frage gestellt wird, das ist meine Forderung. Und meine Forderung ist ja eigentlich an die Krankenkassen, an unsere Gesundheitsfunktionäre und Politiker, die Politik in Deutschland im Gesundheitsbereich so zu ändern, dass eigentlich eine Armenklinik gar nicht mehr nötig ist. Das könnte man tun. Aber die Sensibilität ist in diesen Bereichen leider nicht vorhanden.
Das Konzept Armenklinik seit 1275 in Ulm.
1245, aber 45.
Funktioniert seit 1245 in Ulm. Wir haben kurz gesprochen, wie es in Deutschland aussieht. Gibt es solche Verbände auch weltweit? Also das Prinzip der Armenklinik, ich meine, das ist nicht ganz neu.
Nein, Frau Immermacher, das ist nicht neu. Ich war lange in Amerika, in Washington, an der Klinik und dort habe ich die amerikanischen Armenkliniken kennengelernt, die allerdings soziale Träger haben, auch sehr viel Geld brauchen, aber auch bekommen, Stiftungen, die ganz hervorragend arbeiten. Und in Amerika ist die Schere zwischen Arm und Reich noch sehr viel größer. Ich habe auch dort in Washington in einer Armenklinik mitgearbeitet. Und das als gewisses Modell. Aber gehen Sie auf eine Missionsstation nach Afrika, da habe ich das auch immer wieder überall in der Welt erlebt. Gehen Sie nach Rhodesia, wo die medizinische Versorgung sehr schlecht ist, gerade draußen auf dem Land. Gehen Sie nach Indien, wo Sie als Arzt sofort Arbeit haben. Im Bereich der Armut ist etwas, was weltweit existiert und auch immer existieren wird. Aber es ist eigentlich schlimm, wenn man in einem Land ist wie Deutschland, wo eigentlich der Wohlstand angesagt wäre, dass es immer wieder Menschen gibt, die abstürzen und nicht aufgefangen werden können.
Vielen Dank, Herr Dr. Roth. Ich fand das eine unheimlich spannende Sendung. Vielleicht darf ich ganz kurz mit meinen Worten noch Zusammenfassung. Sie werden ergänzen, wenn ich etwas Wichtiges vergessen habe. Die Armenklinik ist, soweit ich es verstanden habe, für jedermann zugänglich. Jeder darf dorthin kommen, sich behandeln lassen. Es sind viele Ärzte, 30 bis 40 Ärzte in Ulm aktiv, die die Armenstiftung unterstützen in jeglicher Fachrichtung, sie jetzt besonders in der Augenarztrichtung. Ja, die Armenklinik ist kein fester Ort. Man begibt sich beispielsweise in die Tagesklinik oder kommt über sie an andere Institutionen, andere Praxen heran. Ja, vielleicht sagen Sie noch ein Abschlusswort. Ich danke Ihnen auf jeden Fall, dass Sie die Zeit sich genommen hatten, hier bei der Plattform dabei zu sein. Vielen Dank an die Technik, an den Paulo. Ich sage schon mal Tschüss, Britta.
Ja, Frau Emmermacher, ich bedanke mich auch bei Ihnen, weil nur durch die Medien diese Idee weiterlaufen kann und durch die Medienverbreitung auch letztlich die Armenklinik die Wertigkeit bekommt, die sie auch verdient. Denn wir werden immer wieder auch in den Medien mal kritisiert, aus politischer Richtung natürlich. Und insofern bin ich dankbar, wenn man hier ein Podium hat, Zuhörer hat, die sicherlich begriffen haben, dass diese Idee eine sehr tiefe Hintergrund hat und eben engagierte Leute braucht.